Aufarbeitung unserer deutschen Vergangenheit muss sozusagen mit der Gegenwart beginnen. Sind die Gefühle, die ich habe, meine oder sind die meiner Mutter oder meines Vaters? Es muss viel mehr darüber gesprochen werden.
Warum fühlen sich so viele Menschen in Deutschland eigentlich einsam, obwohl wir von 84 Millionen umgeben sind? Und was könnte dieses ständige Funktionieren müssen, dieses Hässeln, eigentlich noch mit einem Krieg zu tun haben, der seit 80 Jahren vorbei ist und den niemand von uns selbst erlebt hat? Willkommen zu Krieg ich nicht raus, dem Podcast, den Deutschland nicht hören will. Ich bin Mira, selbst Nachfahrin traumatisierter Deutscher. Und ich spreche hier mit Menschen, die den Mut hatten, hinzuspüren. Dorthin, wo es in ihren Familien lange keine Worte gab. Menschen, die erzählen, wie die deutsche Kriegsgeschichte bis heute nachhallt, in ihren Beziehungen, in ihrem Körper, in ihrem Alltag. Und was passiert, wenn wir anfangen, diese Geschichten endlich laut zu machen? Ja, ich freue mich sehr, heute in meiner ersten Folge mit einer Frau zu sprechen, die das Thema transgenerationales Trauma und deutsches Kriegserbe nicht nur wissenschaftlich fundiert, sondern auch mit großer Menschlichkeit und Tiefe vermittelt. Ingrid Meyer-Legrand ist Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie, systemische Therapeutin und Autorin und begleitet seit vielen Jahren Menschen, die spüren, da ist vielleicht etwas in mir, das nicht ganz nur von mir kommt. Ich würde sagen, sie ist eine der bedeutendsten Stimmen im deutschsprachigen Raum, wenn es um Kriegstrauma und transgenerationales Trauma geht. Und sie war auch mal meine Coachin und Therapeutin eine gewisse Zeit lang. Herzlich willkommen, Ingrid Meyer-Legrand. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ich würde das Gespräch gerne mit einem Moment beginnen, der mich damals tief berührt hat und ich glaube viele andere auch. Beim Deutschen Filmpreis 2024 stand die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer, die mittlerweile ja traurigerweise verstorben ist, auf der Bühne. Eine Frau, der unvorstellbares Leid in unserem Land widerfahren ist, also ihre gesamte Familie wurde von den Nazis ermordet. Sie stand da also auf der Bühne vor diesem Saal an Deutschen, stehende Ovationen, 10-minütiger Applaus. Und dann spricht sie und plötzlich war da was im Raum, was man nicht so richtig erklären konnte. Natürlich viel Rührung, Geschichte, Schmerz, Schuld und viele im Publikum haben einfach nur geweint. Denen sind die Tränen übers Gesicht gelaufen. Was glauben Sie, sind das vielleicht Gefühle von Scham und Schuld, die sich da in den Tränen zeigen oder was geht in solchen Momenten genau in den Menschen vor?
Ja, das kann ich natürlich auch nicht so richtig sagen, aber wenn ich mir diese Szene nochmal vor Augen führe, ich glaube, ich habe die damals auch gesehen, die wurde ja übertragen. Das hat natürlich viel mit Angerührtsein zu tun, mit Berührtsein zu tun, wenn man das Schicksal der Margot Friedländer sich vor Augen führt. Ne? Das ist einfach anrührend und es ist einfach unglaublich traurig. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da so ein Gefühlsgemenge tatsächlich aktualisiert wird, also von Schuld und Scham und so weiter und so fort. Ja, das stimmt alles. Und zugleich, muss ich sagen, sehe ich solche Szenen irgendwie auch kritisch. Nicht, was die Frau Friedländer da gesagt hat. Das ist natürlich unbenommen einfach ihre eigene Geschichte und darüber kann sie sprechen, wie sie will. Ja, was ich einfach sehr kritisch sehe, ist die Reaktion der anderen. Ja, also häufig bleibt es eben beim Weinen. Häufig wird eben, wie soll ich sagen, also das wird offenbar oder ihr Weinen wird quasi missverstanden als Erinnerungsarbeit oder so ähnlich. Und das finde ich sehr, sehr kritisch. Also Erinnerungsarbeit bedeutet für mich einfach, dass wir in die Aktualität gucken. Also was ist denn da mit den Rechten? Was passiert? Wie ist der NSU aufgearbeitet worden beispielsweise? Was sagen wir zu Hanau? Und so weiter und so fort. Und das wird in diesem Kontext fast nie besprochen. Und dieser Kontext gehört aber dahin. Ja, also ähnlich wie jetzt vor kurzem dieses quasi verhinderte Interview mit Alice Weidel, ja, die im Sommerinterview sprechen sollte und von dem von einer politischen Gruppe Zentrum für politische Schönheit gestört worden ist. Das wurde in den Nachrichten sozusagen als erstes angesprochen und als zweites, das war nämlich an dem Gedenktag des Widerstands. Ja, dieses Interview ist am Gedenktag des Widerstands ausgesendet worden, ausgestrahlt worden. Und also die Gedenkfeier beispielsweise vom Widerstand, also Stauffenberg und so weiter und so fort, ist an zweiter Stelle gekommen, wo ich denke, nein, das kann doch nicht sein. Ja, also ich würde sagen, Erinnerungsarbeit oder Aufarbeitung unserer deutschen Vergangenheit muss sozusagen mit der Gegenwart beginnen. Ja, oder das Leid der Überlebenden muss uns sozusagen dahin führen zu sagen, also das darf nie wieder passieren. Und deswegen müssen wir genau gucken, was heutzutage die Rechten machen. Ja, also von daher sehe ich das häufig kritisch, wenn da einfach nur geweint wird. Ja, das reicht mir nicht.
Ja, in Bezug auf Erinnerungsarbeit gebe ich Ihnen völlig recht. Wie ist es mit diesen unterdrückten Gefühlen, die da anscheinend Ausbruch gefunden haben oder die da ein Ventil gefunden haben? Also mir geht es da auch vor allem um dieses jahrelange Schweigen oder unterdrückte Gefühle, unterdrückte Scham und Schuld. Was ist da mitgeschwungen? Was ist da noch vielleicht im Verborgenen? Was da irgendwie, also ich habe das Gefühl, da ist viel rausgebrochen aus den Leuten, was sonst keinen Ausdruck.
Vielleicht? Ja, genau. Weil eigentlich schon gleich nach dem Krieg, also nachdem sozusagen auch die Gräuel öffentlich geworden sind, es wurde sofort ganz schnell gesagt, also das müssen wir, bitte vergesst das sofort, wir müssen nach vorne gucken. Ja, und so ist quasi mit diesem deutschen Verbrechen umgegangen worden. Das heißt, es ist so gut wie nie darüber gesprochen worden. Ja, also dabei kennt jede Familie dieses Thema, ja. Also wir haben mit x-tausend geflüchteten Familien zu tun, in denen wir dann auch groß geworden sind. Ja, also die wissen, was gelaufen ist. Ja, und ich denke auch, es muss viel mehr darüber gesprochen werden, ja.
Ja, das ist der Grund, warum es diesen Podcast gibt. Denn würden Sie sagen, dass Schweigen der Hauptgrund ist, warum Trauma von Generation zu Generation weitergegeben wird?
Ja, sagen wir die Nichtaufarbeitung des Traumas, ja? Also wenn wir sozusagen nicht dieses Trauma nicht bearbeiten, dann trägt sich das weiter, unbewusst natürlich. Ja, das heißt, und zur Aufarbeitung gehört unter Umständen das Sprechen, ja? Allerdings ist das auch nicht so leicht. Ja, das, wie soll ich sagen, das Trauma, das Einzelne erfahren haben, das hat unter Umständen ja auch mit dieser großen Katastrophe, diese Ermordung von Millionen von Menschen, unter Umständen erstmal nichts zu tun, sondern das Trauma ist häufig in die Familien gekommen, dadurch, dass sie, beispielsweise fliehen mussten. Also wenn ich von meiner Familie ausgehe, meine Mutter ist als 13-Jährige geflohen. Und darüber ist sozusagen das Trauma in meine Welt gekommen, ja, in mein Leben gekommen. Ja, sie hat während des Traumas, während der Flucht sozusagen, ist sie traumatisiert worden oder durch dieses harte Ankommen in dieser sogenannten neuen Heimat. Ja, dadurch ist sie traumatisiert worden.
Ja, ich glaube, es sind 30% aller Deutschen haben eine Fluchtgeschichte aus den ehemaligen Ostgebieten. Also das ist ja auch schon alleine eine massive Zahl, ne, wodurch massives Trauma entstanden ist.
Ja, und man kann auch sagen, dass die Kriegskinder sozusagen zu 30% schwerst traumatisiert worden sind und zu 30% eben nur leicht. Also das heißt, 60% der Kriegskinder, also der Kinder, die im Krieg und während des Nationalsozialismus Kinder waren, also die Menschen, die Kinder waren, sind schwer traumatisiert gewesen, ja, oder worden.
Können Sie vielleicht einmal skizzieren, also woran kann man noch erkennen, was sind so typische Symptome oder Lebensmuster bei Menschen, die so ein Trauma noch mit sich tragen? Also woran, weil ich kann mich selbst noch erinnern, als ich also bei Ihnen das erste Mal in der Beratung und Therapie saß, ich war richtig geflasht, dass gewisse Dinge einfach noch darauf zurückzuführen sind. Und heute wirkt es irgendwie total offensichtlich, aber ich glaube einfach, dass viele Menschen vielleicht den Bezug gar nicht herstellen, vielleicht weil sie sich auch nicht trauen oder weil sie gar nicht denken, ja, darf ich den Bezug jetzt eigentlich noch herstellen? Ich bin irgendwie 30, 35, 40, 45, egal auch welches Alter. Sind denn so klassische Symptome, wo sie immer wieder Muster erkennen, wo es sich noch um diese Traumatisierung handelt?
Ja, vielleicht fangen wir erstmal an, wie ist denn überhaupt das Trauma in die Welt gekommen, ne? Und ich setze das da an, dass schon die NS-Erziehung, also dass die Erziehung unserer Eltern schon traumatisiert, ist traumatisierend für sie war. Also das heißt, die, wie soll ich sagen, der Einzelne zählte überhaupt nicht während des Nationalsozialismus. Das heißt, die Einzelnen durften ihre Bedürfnisse überhaupt nicht äußern. Das war sozusagen verpönt. Und also so fing das eigentlich an. Das heißt, sie mussten sich die ganze Zeit zurückstellen. Ja, und das ging dann weiter mit diesen Kriegserfahrungen, wenn man so will, Kriegs- und Fluchterfahrungen, die sie gemacht haben. Also während sie also unter Umständen großes Leid erfahren haben während des Krieges, also großen Schrecken oder während der Flucht unter Umständen vergewaltigt worden sind und so weiter und so fort. Darüber durfte einfach nicht gesprochen werden. Ja, man hat Kindern Gefühle abgesprochen. Ja. Also so. Und wenn wir das sozusagen voraussetzen, wie sind die denn erzogen worden? Welche Erfahrung haben unsere Eltern gemacht? Dann können wir uns fragen, was davon ist denn eigentlich bei uns gelandet? Also wenn jemand also nicht über die Schrecken sprechen konnte, weil und es gesagt worden ist, also da, wo ich herkomme, also die Soldatenväter, da, wo ich herkomme, da hat es wirklich großes Leid gegeben. Ja, was ist dann bei uns gelandet? Ja, das heißt, sie haben sich selbst nicht ernst genommen. Konnten sie uns eigentlich ernst nehmen? Konnten sie uns mit unseren Bedürfnissen überhaupt wirklich sehen? Ja, also konnten sie das erkennen, was wir brauchen, wenn sie es selbst nicht erfahren haben? Das ist ja so die Frage, ja. Da kann ich nur sagen, dass viele der KriegsenkelInnen, also das sind die Kinder der Kriegskinder, sowas erfahren haben wie Vernachlässigung. Permanente Vernachlässigung. Also das bedeutet, dass KriegsenkelInnen häufig, also sagen wir mal so, überwiegend alleine groß geworden sind. Natürlich sind sie materiell versorgt worden, aber emotional sind sie häufig nicht gesehen worden. Und diese Vernachlässigung alleine ist traumatisierend. Man braucht nicht so etwas wie ein Schockerlebnis zu haben, wie man ist vom Fahrrad gefallen und schüttelt sich unter Umständen und ist wieder da oder trägt auch davon ein kleines Trauma davon. Ja, so. Diese permanente Vernachlässigung, die KriegsenkelInnen erfahren haben, in ihrer Erziehung, in ihrem Aufwachsen, das halte ich für das eigentliche Trauma der KriegsenkelInnen. Ja, Vernachlässigung. Und hinzu kommt, dass sie sich um ihre Eltern gekümmert haben. Also Eltern für die Eltern sein, das stand für die auf der Tagesordnung, weil die haben Leid erfahren und für dieses Leid gab es keine öffentliche Hilfe. Das wurde ins Private abgeschoben. Dafür waren die KriegsenkelInnen zuständig. Ja, und diese beiden Geschichten, also die Vernachlässigung und dieses Parentifizieren nennen wir das. Also Eltern, dass die Kinder angeleitet worden sind, eingeladen worden sind, sozusagen die Elternfunktion zu übernehmen. Das halte ich für das eigentliche Trauma der KriegsenkelInnen. Ja. Und das heißt mit anderen Worten, also was folgt daraus? Ja, was folgt daraus aus diesem nicht gesehen worden zu sein, vernachlässigt worden zu sein, alleine groß geworden zu sein? Und dann noch sich kümmern. Das heißt also, auch wir haben permanent von uns abgesehen. Und es ist sowas entstanden wie eine Nicht-Identität. Also die Frage, wer bin ich eigentlich? Wenn ich die ganze Zeit zu meiner Mutter gucke, was braucht die, was will die? Muss ich jetzt laut oder leise sein oder muss ich jetzt den Kasper machen oder wie auch immer? Ja, dann werde ich mich nicht kennengelernt haben in der Kindheit. Ja. Das haben natürlich dann Kriegsenkel häufig in ihrer Jugend oder auch im jungen Erwachsenenalter nachgeholt. Ja, wir werden ja auch als die Generation Therapie bezeichnet. Ja. Genau.
Ja. Zum Glück hat das dann Einzug gefunden, die Normalisierung von Therapie.
Und ja, genau. Ja. Das war das Verdienst der KriegsenkelInnen, kann man nur so sagen, ja. Ja. Ja, aber dieses, also, Sie haben ja gefragt nach, wie sieht das denn aus? Also, zum Beispiel dieses Phänomen der Nicht-Identität, dass sich viele fragen, wer bin ich eigentlich? Sind die Gefühle, die ich habe, meine oder sind die meiner Mutter oder meines Vaters und so weiter und so fort? Natürlich ist das ein bisschen unsinnig gefragt. Die Gefühle sind natürlich immer die eigenen Gefühle, das ist ja klar. Ja, aber dennoch frage ich immer, was haben Sie gelernt in dieser Auseinandersetzung mit einer traumatisierten Mutter, die nicht da war, oder mit einem traumatisierten Vater, der unter Umständen ja süchtig getrunken hat, sich süchtig gezeigt hat und so weiter. Ja, was haben Sie da gelernt? Ja.
Und wir haben auch gerade über Flucht ja gesprochen und ich weiß es auch noch aus meiner, ja, aus meinen Anfängen bei Ihnen in der Therapie, dass ich lange getrieben war und kein Grund gefunden habe, ne? Und dann irgendwann und dann auch dank der Arbeit mit Ihnen irgendwie zurück nach Hause gefunden habe und dann zurück nach Deutschland gefunden habe. Und da ist natürlich auch, und das widerfährt mir auch immer wieder, ne, in Gesprächen und mit Freunden oder jetzt auch mit Podcast-Interessierten, ne, die mir auch erzählen, ja, irgendwie war da immer so eine Unruhe und so ein, irgendwie will ich weg aus Deutschland, aber ich kann es nicht richtig definieren, aber dann hänge ich ja doch an der Heimat, aber irgendwie, also die Flucht hat ja auch viel gemacht mit den, ja, mit Familien, mit dieser Entwurzelung und hat eine Unruhe hinterlassen vielleicht.
Ja, das hat auch wiederum zwei Seiten. Also einerseits haben wir es natürlich an den Eltern gesehen unter Umständen. Also was haben die daraus gemacht, dass sie geflohen sind? Ja, also das heißt, wir haben gesehen, wie sie quasi einen Neuanfang gestartet haben, wie sie aber unter Umständen auch permanent oder wie soll ich sagen, oder anders gesagt, dass sie auch rastlos geblieben sind. Ja, dass sie nicht richtig setteln konnten, dass sie nicht richtig ankommen konnten und so weiter. Also ich höre immer wieder, dass ganz viele Kriegskindereltern am Haus rumgewerkelt haben und also eigentlich immer nur gearbeitet haben und darüber so eine Rastlosigkeit ausagiert haben. Ja, also das ist das eine. Das ist das, was wir natürlich gesehen haben. Das andere ist, dass wir in einer Gesellschaft groß geworden sind, die das auch gefordert hat. So mit anderen Worten, also einerseits den Auftrag von zu Hause, mach etwas aus dir. Wir konnten es nicht. Wir haben unter Umständen nur bis zur Volksschule, so wie man die Grundschule damals genannt hat, es geschafft. Und dann mussten wir fliehen und so weiter, mussten wir gehen. So, dass, ne, der elterliche Auftrag, mach was aus dir. Und tatsächlich, wir konnten ja tatsächlich etwas aus uns machen. Ja, das war sozusagen von der Gesellschaft her auch erlaubt. Einerseits und gefordert. Also wer einfach nur den ersten Beruf gewählt hat und dabei geblieben ist, war in unserer Generation nicht besonders gut angesehen. Also man musste schon das Optimale aus sich herausholen. Und das finde ich sehr interessant, ne? Also wir haben sozusagen zwei Zeitschienen in unserer Biografie, nämlich einerseits den Nationalsozialismus, die Flucht, den Krieg etc. Und das, was unsere Eltern sozusagen, also das ist das, was unsere Eltern im Gepäck hatten und uns gezeigt haben oder wir modellhaft sozusagen übernommen haben da irgendwie. Und die offene Gesellschaft hat das ja auch gefordert, ja, dass wir etwas aus uns machen sozusagen, ja. Also das ist die zweite Zeitschiene, gesellschaftliche Zeitschiene, wenn man so will, ne? Die moderne offene Gesellschaft, ja, die es auch nicht erlaubt, denen zu bleiben.
Ich finde es spannend, dass das Thema Flucht nicht nur geografisch ausgeübt wurde oder wird, ne, sondern diese Rastlosigkeit, dieses ständige Arbeiten, dieses ständige was tun müssen, dieses ständige, es muss alles effizient sein, ne? Das ist so, das ist ja auch schon fast was typisch Deutsches, eine typisch deutsche Eigenschaft, ja. wo sie, glaube ich, viele langsam rankommen und fragen, ist es wirklich so, also A, typisch deutsch, B, gesund und C, vielleicht eher Kompensation als wirklich Charaktereigenschaft oder irgendwie, ne? Oder so ein Attribut, das wir Deutsche alle irgendwie mit uns tragen. Das finde ich auch sehr spannend, dass das dadurch, ja, dass Flucht auch so ausgelebt werden kann teilweise, um das zu kompensieren, ne? Dieses ständige Arbeiten und Machen.
Genau, arbeiten bis zum Umfallen.
Genau. spannend.
Und die Rastlosigkeit, wenn ich da nochmal einhacke, ist natürlich nicht alleine dadurch motiviert, würde ich mal so sagen. Ja, also viele Familien saßen tatsächlich auf einem Berg von Leichen. Also das müssen wir auch sehen, dass darüber eine Rastlosigkeit entstanden ist, so weil ja da keine öffentliche Resonanz war, darüber zu sprechen, keine Wiedergutmachungskultur entstanden ist und so weiter und so fort. Ja, also das musste ja sozusagen jeder mit sich selbst abmachen, was mit diesem Haufen Leichen sozusagen geschehen soll. Ja. Genau. Und da hat die bundesrepublikanische Öffentlichkeit überhaupt nicht dafür, also keine Form gefunden, sozusagen darüber zu sprechen. Ja.
Würden Sie sagen, bis heute nicht?
Bis heute nicht. Nein, bis heute nicht. Nein. Nein. Also diese Schlussstrich-Aufforderung, die hat es gleich nach dem Krieg gegeben und die gibt es bis heute. Also ich mache ja alle 14 Tage so einen Live-Call und hin und wieder sprechen wir auch über Scham und über Schuld. Und dann streifen wir natürlich auch das, was die Vorfahren gemacht haben. Ja, also was der Großvater in der Ukraine gemacht hat beispielsweise. Ja, und dann wird aber ganz schnell gesagt, das ist aber vergangen. Und da, wir haben heute keine Schuld mehr. Natürlich haben die KriegsenkelInnen keine Schuld. Aber wir haben eine Verantwortung für diese Geschichte. Ja, wir haben eine Verantwortung. Das heißt, wir sollten Antworten entwickeln für, für eine demokratische Gesellschaft. Und, gegen diese Entwicklung nach rechts, ja.
Aber könnte man vielleicht sagen, dass es, aber damit anfangen, vielleicht müsste, dass wir mal durchfühlen, was da so war und dass wir, es wird so viel analysiert und so viel, es ist so viel aufgearbeitet worden, natürlich auch historisch und aber irgendwie komme ich nicht um das Gefühl drumherum, dass es am Fühlen mangelt und gemangelt hat, um da vielleicht so eine, wie gesagt, so eine unterdrückte Scham und Schuld zu befreien, um sich überhaupt vielleicht zu positionieren oder neu zu positionieren. Ich habe das Gefühl, das ist alles ein kollektives Wegschieben bis heute. Ja. Und dass das auch massiv einfach hindert an vielen Dingen.
Ja, unbedingt, ja, unbedingt, ja. Das würde ich auch so sehen. Wie soll ich sagen? Ich denke, es braucht beides. Also wir haben ja angefangen mit der Szene im Bundestag, wo die Menschen nach der Rede von Margot Friedländer angefangen haben zu weinen. Ja, weinen alleine hilft nicht. Das ist der Punkt. Ja, es ist natürlich schon auch eine Leistung, dieses Gefühl, da gibt es eine riesengroße Schuld an sich heranzulassen. Das ist schon eine große Leistung. Vielleicht sprechen Sie auch davon, ja, dass wir dazu in der Lage sein müssen, das in dieser Form auch anzunehmen und nicht nur kognitiv, intellektuell oder so. Das denke ich.
Davon habe ich gesprochen, genau. Ja.
Ja, genau, das denke ich auch. Und da geht es für viele auch lang, wenn darüber gesprochen wird, was können wir denn machen, dass so viele Jugendliche heute nach rechts tendieren. Und da ist der Teweleit ganz interessant. Der hat das Buch geschrieben, Männerfantasien, schon sehr lange her. Also ich glaube, das ist 40 Jahre her. Und das ist vor kurzem, das heißt vor 2 oder 3 Jahren, neu aufgelegt worden, mit einem wunderbaren Nachwort und so weiter. Und der sagt, wir erreichen die Rechten überhaupt nicht über den Kopf sozusagen. Wir können uns da dumm und dusselig quatschen. Was denen fehlt, ist sozusagen die Beziehung. Ja, und das heißt, darüber müssten wir es hinkriegen. Also mit Rechten zu reden, will ich mal so sagen, ne? Also, oder Leute, die nach rechts tendieren, wieder zurückzuholen. Über Beziehungen. Ja, also das, was die Rechten ja tatsächlich auch machen, die treten auf in Jugendzentren und bieten den einzelnen verlorenen, sage ich mal so, Jugendlichen auch eine Beziehung an. Und ich denke, das ist genau der Punkt. Das müssten wir auch machen. Ja, darüber kriegen wir sie wieder zurück.
Ja, ich
Ja.
glaube, das ist so ein, das spricht ja diese Grundessenz an von diesen unterdrückten Gefühlen. Ich habe das Gefühl, dass eben dadurch in
Aha.
Deutschland eben keine, die Verbindung fehlt, die Nähe fehlt. Wie viele Menschen haben Angst vor Nähe in Deutschland? Es
Ja,
gibt
ja, ja.
natürlich weltweit Menschen, die Angst vor Nähe haben. Aber ich habe das Gefühl, das ist in Deutschland schon sehr verbreitet. Und wenn ich in großen Städten in Deutschland durch die Straße laufe, dann habe ich das Gefühl, niemand guckt sich in die Augen. Alle gucken so irgendwie gleich weg. Und das fällt mir auf, wenn ich dann reisen gehe, wie anders das in anderen Ländern und anderen Kulturen ist. Ja, und es ist nicht nur, dass Deutschland irgendwie ja unterkühlt ist als Kultur. Ich glaube, das liegt daran, dass Deutschland traumatisiert ist. Und dass da
Aha.
vieles im Argen noch ist und unaufgearbeitet ist. Und gerade das Stichwort Beziehung und Nähe
Ah.
ist, glaube ich, da ne, ein Riesenbrocken, der irgendwie, da schwelt noch so einiges, ne, im Verborgenen.
Ja, wenn wir uns angucken, wie sozusagen die KriegsenkelInnen erzogen worden sind oder auch wie unsere Eltern erzogen worden sind. Also diese Gefühlskälte, die auch in deren Erziehung sichtbar wird, in unserer Erziehung unter Umständen auch sehr, sehr, sehr deutlich wird. Was haben wir denn daraus gelernt, wie wir Beziehungen gestalten sollen? Ja, also da kann man doch nur sagen, also auch vor dem Hintergrund, dass wir sozusagen oder dass viele von uns funktionalisiert worden sind, für die Eltern zu agieren, also nicht in unserem Sinne, in dem eigenen Sinne zu agieren, sondern funktional zu agieren. Was wird gebraucht in der Familie? Ja, wenn wir das uns vor Augen führen, dann können wir eben auch sagen, dass wir an der Stelle emotional missbraucht worden sind. Und welche Auswirkungen hat das auf die Gestaltung von Beziehungen? Da gehen wir doch alle raus und sagen, oh, wir müssen aufpassen. Ja, also Beziehungen sind gefährlich. Da können wir irgendwie ganz schnell wieder missbraucht werden, emotional. Ja, Nähe ist gefährlich. Ja, so. Und natürlich kann man da rauskommen. Das ist ja auch das, was Sie erlebt haben. Ne? Also jetzt auch durch Ihre letzte Erfahrung, die Sie gemacht haben da in diesem therapeutischen Kontext. Das kann man wieder lernen. Man kann lernen, sich anderen zuzumuten, ohne dass man sofort die Quittung kriegt, ohne dass man sofort was geben muss. Ja, also, aber das ist schon ein sehr herausfordernder Prozess.
Absolut. Und ich glaube, was bei mir auch viel geholfen hat, ist dann dieses einfach wieder in die Verletzlichkeit zu gehen und da zu verstehen, da droht mir keine Strafe, es droht mir keine. Also das war ja so gefährlich behaftet, ja, in meiner Wahrnehmung. Und dann festzustellen, was das für eine Befreiung auch ist, sich mal wieder verletzlich zu machen. Und dann festzustellen, da kommt jetzt ein anderes Feedback, da kommt andere. Natürlich übe ich das immer noch. Also ich habe das immer, also das ist natürlich, das sind jetzt erste große Schritte. Das werde ich mein Leben lang wahrscheinlich, ne, neu üben müssen. Aber da zu verstehen, dass da kein, ja, dass das eigentlich der Schlüssel ist, da wieder hinzugehen. Und das bringt mich zu einer anderen Frage. Würden Sie sagen, dass es geschlechterspezifische Unterschiede gibt in diesen Traumatisierungen, also mit den Menschen, die in ihre Beratung kommen?
Ja, wie soll ich sagen? Also durchaus würde ich mal so sagen, weil schlicht und einfach von Männern und Frauen unterschiedliches in dieser Gesellschaft erwartet wird. Und das heißt eben auch unterschiedliches in der Familie erwartet worden ist von denen, ja, also von den Söhnen und von den Töchtern. Die Söhne konnten sich also noch weniger verletzlich zeigen, weil das einfach nicht zu dem Bild von Mann gehört hat, dass unter Umständen die Eltern mit aus dem Nationalsozialismus und aus dem Krieg gebracht haben. Ja, also wir müssen uns immer vorstellen, vor welcher Folie sozusagen sind Männer erzogen worden. Und das heißt, damals herrschte eben einfach ein anderes Männerbild. Also Männer durften noch weniger achtsam mit sich umgehen, als wir es konnten. Ja, und für uns war das schon schwierig, ja, weil alle anderen waren bedürftiger als wir, also die Eltern, die Geschwister und so weiter und so fort, ja, und insofern werden Männer andere Verhaltensweisen entwickelt haben aus dieser Geschichte heraus, ja, so würde ich das erstmal allgemein beantworten wollen. Zugleich heißt das eben auch, wenn wir das so anlegen, heißt das eben auch, oder die Frage, die wir uns dann stellen müssen, wie können wir das in Zukunft sozusagen, wie können wir damit in Zukunft umgehen? Und ähnlich wie der Thebeleit das sagt, also der eben auf Beziehungen geht und der sagt, also da ist sozusagen der Schlüssel, würde ich eben auch sagen, wir müssen uns fragen, was geben wir denn eigentlich weiter? Beispielsweise an unsere eigenen Kinder. Wie haben wir unsere Kinder erzogen oder wie werden wir sie erziehen? Ja, und werden wir sie ähnlich funktionalisieren? Werden wir unsere Bedürfnisse in den Vordergrund stellen, statt die Bedürfnisse der Kinder und so weiter? Und das geht natürlich weiter in der Schule. Wie achtsam wird da mit denen umgegangen? Ja, werden sie da nicht unter Umständen bis heute beschämt? Ja, wenn wir nur an, keine Ahnung, komischen Sportunterricht denken und so weiter und so fort. Also da liegt für mich sozusagen der Schlüssel für eine demokratische Gesellschaft, dass wir unsere Kinder anders erziehen, dass wir junge Familien mehr fördern und also da mehr Ressourcen zur Verfügung stellen und so weiter, ja.
Ja, das ist ein schöner Ausblick. Und rundet das Ganze schon so ein bisschen ab. Also wenn wir jetzt abschließend noch sagen würden, also wenn jetzt hier Zuhörende sich irgendwie ja gesehen gefühlt haben und merken, vielleicht wäre es mal wert, dass ich da auch mal hingucke und vielleicht da ein bisschen näher meine Familiengeschichte vielleicht betrachte und mich betrachte, was würden Sie den Menschen irgendwie mitgeben? Was wäre vielleicht auch so ein erster heilsamer Schritt oder?
Ja, also was mir selbst wirklich sehr, sehr geholfen hat, kann ich sagen, in Bezug auf meine eigene Thematik, war, dass ich diese, ich sag mal, Thematik einordnen konnte. Das hat etwas mit dem Aufwachsen meiner Eltern zu tun. Und wenn ich da hingucke, dann ist sofort der Nationalsozialismus da und der Krieg und die Flucht. Ja, also wenn ich das sozusagen zeitgeschichtlich kontextualisiere, dann machen meine ganzen Symptome oder meine ganzen Themen, die ich so am Laufen hatte und habe, einfach unglaublich Sinn. Ja, und das ist das, was ich gerne mitgeben würde. Und natürlich, ja, in meinem Live-Call besprechen wir solche Themen rauf und runter. Alle 14 Tage und ab September bin ich wieder da.
Ja, schön. Ja, diese Live-Calls kann ich nur sehr empfehlen. Da war ich auch schon öfter dabei und da habe ich immer wahnsinnig viel mitgenommen. Genau, zwei Wöche jeden zweiten
genau,
Mittwoch.
Genau,
ich glaube,
genau.
Ist das noch 30 und ich werde einen Link hier in die Shownotes stellen. Es läuft über Ihren Newsletter, glaube ich, ne? Dass man sich über Ihren Newsletter, genau, kann ich sehr empfehlen. Ja, schön. Vielen Dank, Frau Meilegau, dass Sie hier waren und uns diese wertvollen irgendwie Einsichten gegeben haben. Und vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke.
Ich werde Links zu Ihrer Arbeit in die Shownotes packen. Und schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.
Dankeschön für die Einladung und es hat mir großen Spaß gemacht.
Das war mein Gespräch mit Ingrid Meyer-Legrand. Wenn du mehr über ihre Arbeit und ihre Bücher und ihre Veranstaltungen wissen möchtest, die Links dazu findest du in den Shownotes dieser Folge. Und wenn dir diese Folge wertvoll war und du diesen Podcast unterstützen möchtest und helfen möchtest, dass er weiter besteht, dann schau da auch gerne vorbei. Da gibt es einen Link, über den du mich mit einer kleinen Spende zum Beispiel zum Preis eines virtuellen Kaffees unterstützen kannst. Ich freue mich außerdem riesig über dein Feedback. Schreib mir gerne eine Mail, wenn dich was berührt hat, wenn du etwas loswerden willst oder auch wenn du deine eigene Geschichte hier im Podcast teilen möchtest. Schön, dass du dabei warst und bis zur nächsten Folge.